Vielfalt, Vereinbarkeit, Verantwortung, Vision. Der Podcast mit der anderen Perspektive. Hier geht es um Fragen, wer lebt eigentlich wie? Und wer arbeitet wie, wann, wo und zu welchen Bedingungen? Und was ist eigentlich Arbeit, jetzt und in Zukunft? Viele Fragen, die mit den Gästen besprochen werden. Von und mit Michaela Herberts-Floßdorf, Mundwerktraining Düsseldorf.
Herzlich willkommen zur allerersten Episode des Podcasts Vielfalt, Vereinbarkeit, Verantwortung und Vision, in dem ich persönlich und politisch über gesellschaftliche Fragen sprechen möchte. Meine Gäste haben immer wieder die Komfortzone verlassen und ich bin sehr gespannt auf deren Perspektive und auf die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Mein allererster Gast ist heute Nicola Strob. Sie ist Vorständin des Verbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Nicola.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, hier Premium-Gast zu sein. Also erster Gast.
Ja, ich mich auch. Du vertrittst die Bedarfe der alleinerziehenden Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, also ich bin wie viele andere Frauen auch. Also wir haben gerade in so einem kurzen Vorgespräch das schon mal angedeutet, dass etwa die Hälfte der Frauen selber Erfahrungen hat mit alleinerziehend sein. Also entweder aktuell alleinerziehend sind oder irgendwann mal alleinerziehend waren. Das ist also auch meine Geschichte. Genau, und dann war ich irgendwann auf Stellensuche und habe gesehen, oh, es gibt einen Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Das ist natürlich irgendwie... das ist natürlich irgendwie traumhaft, wenn man dann so ein bisschen seinen eigenen Hintergrund damit einbringen kann. Und gerade als Interessenvertretung, glaube ich, hat man dann auch nochmal ein ganz anderes Standing, weil man nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür entwickeln kann, was da wirklich im Argen liegt und das einfach auch selber kennt und viele Leute kennt, die das haben und dann trotzdem irgendwie erkennt, es sind Rahmenbedingungen, die geändert werden müssten. Mhm. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und... bin da also mit Eifer dabei.
Ja, das heißt, das ist so die sogenannte Peer- oder Feldkompetenz, die du einfach mitbringst und die ganz wesentlich ist, so die Alltagserfahrung, Erfahrung mit Institutionen, die du schon gemacht hast.
Genau, wobei ich glaube, dass es das eine ist, diese Erfahrung zu haben. Das haben ja dann auch viele. Aber es ist natürlich auch ein Job. Also das heißt, ich glaube, das ist dann so ein bisschen diese Übersetzungsarbeit, die man da leisten muss, dass man eben auch sagt, also ich bin auch Politikwissenschaftlerin. Ich weiß auch aus einer anderen Anschauung oder aus einer anderen Perspektive um diese Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das ist dann so das, wo man es gut einordnen kann, wenn man zum einen diese Rahmenbedingungen kennt und mit Zahlen umgehen kann und Sachen auch quantifizieren kann und trotzdem weiß, in der Erfahrung fühlt sich das so und so an. Und ich glaube, dann hat man auch eine gute Chance, es so authentisch rüberzubringen, damit eben, weil das ist ja dann letzten Endes die Arbeit, auf diese Zielgruppe das Licht zu werfen und zu sagen, guck mal, an der und der und der Stelle, da läuft was schief, da müsste das und das geändert werden. Das kann man dann, glaube ich, ganz gut miteinander vereinbaren.
Also die Kombination von Fach- und Feldkompetenz einfach, die du da beide einbringst. Sehr schön. Da können die Alleinerziehenden froh sein. Wie definierst du eigentlich alleinerziehend?
Ja, ist eine interessante Frage. Es gibt ja auch gar nicht so eine richtige Definition oder so eine allgemeingültige Definition. Also wir als Verband definieren, haben eine relativ weite Definition. Wir sagen, jede ist alleinerziehend, die eben Kinder erzieht mit dieser Trennungserfahrung. Also das heißt... entweder, weil ich den Partner, die Partnerin verloren habe, weil die zum Beispiel gestorben ist, das ist ja auch eine Zielgruppe, also Witwen und Witwer, die häufig so ein bisschen außen vor gelassen wird, wenn ich über Alleinerziehende rede, oder eben durch eine Trennung oder eben, weil ich niemals, das sind dann die alleinerziehenden Mütter, die im Grunde von Anfang an alleinerziehend sind, die niemals einen Partner hatten, mit dem sie das Kind zusammen erzogen haben, aber eben auch diejenigen, die dann einen neuen Partner haben oder eine neue Partnerin und die trotzdem noch diese Trennungserfahrung haben und die auch noch bestimmte Themen haben, die einfach auch bleiben, bis das Kind vielleicht sogar 25 ist. Also das Umgang immer ein Thema, das Unterhalt immer ein Thema. Würden wir als Verband auch immer noch als alleinerziehend sehen. Und die sehr enge Definition ist ja, wenn ich im Grunde ohne zweiten Erwachsenen mit einem Kind unter 18 Jahren im Haushalt lebe. Und schon bei dieser ganz engen Definition reden wir dann von 20% der Familien.
Ah, okay.
Und genau, rechts und links gibt es ja dann nochmal so diese, ja, weiß ich nicht, Grauzonen, so, ja. Und dass ich so gar nicht wirklich sagen kann, ja, wen würden wir, oder von wie viel Prozent der Familien reden wir als Verband, wenn wir von Alleinerziehenden reden?
Ja, ja, also offiziell werden die 20% ja, immer
genau.
genannt.
Aber das ist eben Zahl, sehr, die sehr, ja, genau, das ist ja. diese sehr enge Definition, wenn ja. man wirklich ohne zweiten Erwachsenen im Haushalt das Kind alleine erzieht.
Und vom Wording her ist ja. so Einelternfamilie ein Begriff, der dir eher zusagt oder der auch dem Verband eher zusagt, ja. wo du sagst, ja, das finde ich eigentlich günstiger. Da sind ja mehrere Aspekte nochmal.
Genau, also das Wording ist auch ganz, ganz schwer. Alleinerziehend wird ja häufig auch schon so vom Wort her als recht defizitär betrachtet. Einelternfamilie ist was, wo viele auch aus unserem Verband sagen, ja, also wir benutzen das so in so Texten mal so, damit man nicht immer denselben Begriff hat. So. Aber wo auch viele sagen, das stimmt ja nicht, weil es gibt ja einen zweiten Elternteil. So. Und auch mit dem zweiten Elternteil hat das Kind ja irgendwie eine Familie. Und es ist ja auch nicht so, als wenn der zweite Elternteil jetzt bei allen irgendwie verschwunden wäre oder verschollen oder so. Sondern es sind ja viele Kinder, die auch wirklich regelmäßigen Kontakt zu ihrem zweiten Elternteil haben. Von daher ist das für viele schon nicht der Begriff, wo die sich so beheimatet fühlen. Dann gibt es noch diesen getrennt erziehend. Das ist so ein Begriff, der eher von der Väterseite kommt, also von der getrennten Elternteilseite. Mit dem können wir uns irgendwie auch nicht so richtig anfreunden. Also ich glaube, das ist auch sowas, da ist auch der FAMF irgendwie in so einem Selbstfindungsprozess, der irgendwie andauert schon seit Jahrzehnten und wahrscheinlich auch noch länger. Also so schon alleine einen Begriff zu finden, ist ganz, ganz schwierig. Ich finde das auch ganz interessant, den FAMF gibt es ja jetzt seit fast 60 Jahren oder 55 Jahren. Er fing ja an als Verband lediger Mütter, so. Dann waren es alleinstehende Mütter, dann waren es alleinstehende Mütter und Väter. Und jetzt sind es halt alleinerziehende Mütter und Väter. Also da sind schon einige Namensänderungen über uns hinweggegangen. Ja. In unserer Verbandsgeschichte auch. Und wo man ja auch schon sieht, genau, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu greifen. Aber ich glaube, das Wort alleinerziehend, ich finde das ganz gut, weil das ist so zumindest verbreitet. Ne? Eine Elternfamilie ist ja manchmal recht, also wird so in diesem politischen Kontext häufiger benutzt. Ja. Ist aber, glaube ich, nichts, was, wenn du draußen auf der Straße jemanden fragst, was da in einem aktiven Wortschatz irgendwie vorhanden ist.
Ja, was noch nicht so verankert ist einfach in der Gesellschaft. Bei der Entwicklung, die du gerade vorgestellt hast, von den ledigen Müttern zu alleinerziehenden Müttern und dann auch Vätern, ist ja auch nochmal ein spannender Aspekt, gerade aus dem Blickwinkel lesbische Mütter, schwule Väter, Transeltern, Intereltern, dass es immer noch ein binäres Geschlechterverständnis gibt. Also, dass es Mütter und Väter sind. Und wenn man jetzt den Begriff Eineltern benutzt, dann wäre natürlich eher, oder Alleinerziehende, ist das eher geschlechtsneutral. Dann werden eben alle, die auch sich nicht verorten in einer Position, sondern eben trans oder inter sind, eben mit eingeschlossen. Ja, genau. Das wäre nochmal eine Entwicklung auch der Ansprache.
Ja, wobei ich manchmal glaube, auch das ist so, so ein Verband, also ich erlebe das ja häufiger, wenn ich auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen bin, dann, also es gibt ja, also na klar, es gibt, die meisten sind alleinerziehende Mütter, so, und dann alleinerziehende Mütter gibt es immer dieses Pendant, da gibt es irgendwelche abwesenden Väter so und die schlagen uns häufiger mal einen Namenswechsel vor, wo ich immer sage, naja gut, wir sind ein Mitgliederverband, ne? Also jeder Mitgliederverband darf ja irgendwo über seinen Namen noch irgendwie selber bestimmen. Ich glaube, dass das auch ja tatsächlich nochmal interessant ist, sich auch anzugucken. Und da sind wir auch tatsächlich im Diskussionsprozess. Also der FAMF ist dabei, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Und da ist das natürlich auch ein Thema, wer sind wir hier überhaupt? Wen vertreten wir? Und wer fühlt sich da alles angesprochen, nicht angesprochen und so weiter? Nochmal genauer hinzugucken auch, wie man es halt formuliert. Weil ich glaube auch, dass das, welchen Namen man dem Ganzen gibt, auch eine ganz große Strahlkraft dann auch nach innen und nach außen irgendwie hat.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn sowas wie eine Normfamilie? Also ist das noch Mutter-Vater-Kind-Familie mit 1,8 oder 1,3 Kindern? In Deutschland meist weiß, ohne Migrationshintergrund und alle nicht behindert. Gibt es denn da dieses Gefühl von die Alleinerziehenden, die Einelternfamilien, das ist etwas, was defizitär betrachtet wird?
Also ich glaube so, was ist irgendwie normal, ne? Das ist ja irgendwie ein schwieriges Wort so. Also es ist ein Wort, was im Alltag natürlich irgendwie eine Verwendung hat und was ich auch irgendwie, weiß ich nicht, was vielleicht so ein bisschen eine Normalverteilung auch beschreibt. Und natürlich gibt es irgendwas, was typischer ist und irgendwas, was vielleicht etwas weniger häufig vorkommt, so. Aber normal ist ja auch immer ein bisschen konnotiert mit, das ist in Ordnung. So.
Genau.
So, und ja, nur weil man jetzt nicht irgendwie in der Normalverteilung vielleicht mit der Häufigkeit vorkommt, heißt ja noch nicht, dass man nicht in Ordnung ist. Aber eine Normfamilie, ich glaube schon, dass es in den Köpfen der Menschen gibt es Bilder, so, weiß nicht, die kommen wahrscheinlich irgendwie, ja, zum einen daraus, was man selber von zu Hause vielleicht kennt, und dann natürlich auch, was man so an Bildern gezeigt bekommt. Mhm. Und da ist man eher bei Mutter, Vater und zwei Kinder und dann sind es auch mal ein Mädchen und ein Junge und die wohnen auch irgendwie in einem Eigenheim und so, bei denen läuft es irgendwie gut, ne? Ja. Ob das so normal ist, kann man ja schon irgendwie mal in Frage stellen. Und ja, ich glaube schon, dass auch dieses Thema Alleinerziehend da erstmal nicht vorkommt. Also ich sage dann immer mal gerne, kein Mädchen spielt mit einer Puppe, ich bin eine alleinerziehende Mama. So, mhm. Man spielt Mutter, Vater, Kind, das ist irgendwie das Normale. So. Mhm. Und das ist ja auch, glaube ich, in vielen Fällen, und das ist also bei Alleinerziehenden auch ein Merkmal, ist es ja auch aus einem Bruch heraus entstanden. Also 70% der Alleinerziehenden waren vorher verheiratet. Das heißt, die hatten mal einen ganz großen Lebenstraum und haben gedacht, das ist der Richtige und den heirate ich jetzt und jetzt binde ich mich an den. Und ja, das ist ja bei vielen auch eine Falle so, weil da hängt ja dann auch manchmal was dran, so wenn ich so als Ehefrau meine Arbeitszeit reduziere und mich darauf verlasse, dass dann Ernährer irgendwie ist und so weiter. Kann man ja vielleicht später nochmal drauf eingehen. Genau, dann ist da so ein Bruch gewesen und dann bin ich auf einmal irgendwie alleinerziehend. Und das ist auch, glaube ich, häufig in den Köpfen der Alleinerziehenden selber auch nicht unbedingt das, was sie sich so erhofft haben und, und damit auch klarzukommen. Und das ist ja nicht das, was ich wollte. Mhm. Also ich glaube, bei Alleinerziehenden ist es auch häufig so, dass sie selber einen defizitären Blick auf sich selbst haben. Mhm. So, die sind nicht glücklich damit, wie das so ist.
Das heißt, da wäre so ein Empowerment-Ansatz zu sagen, Eltern-Familien sind Familien und die sind gleichwertig mit allen anderen Familienformen, also so ein Stärken des Bewusstseins und
des
Stolzes auch auf die eigene Familie.
Wobei, ich glaube, es ist ja auch einfach so, auch das ist ja so eine, das sage ich auch gerne, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, ist doch klar, dass da, wo zwei Eltern sind für ein Kind oder zwei Kinder, die Lasten, die sowas ja mit sich bringt, irgendwie finanziell und zeitlich und so weiter, obwohl man das natürlich, das ist ja ein böses Wort, irgendwie Last. Aber auch, ne, natürlich verursacht das ja Herausforderungen oder so und dann sind da zwei Menschen, die ihre Ressourcen einbringen können und selbst wenn die sich das völlig klassisch teilen und der Vater ist irgendwie Zahnarzt und geht arbeiten und arbeitet 60 Stunden in der Woche, aber verdient einfach viel Geld und die Mutter bleibt halt zu Hause und guckt, dass alles läuft, selbst dann teile ich mir das ja irgendwie und bei einer Alleinerziehenden, die eben dann leider niemand mehr hat, der sich da finanziell groß beteiligt und auch zeitlich häufig nicht so groß beteiligt, ist natürlich irgendwo mehr Aufgabe für wenig, also für die Hälfte der Ressource. So, und das sehen wir ja auch, wenn ich mir Zahlen angucke, alleinerziehenden Familien müssen mit der Hälfte von dem Geld auskommen, wie normale Paarfamilien, wie eine Paarfamilie durchschnittlich. Die müssen mit der Hälfte an Zeitressource auskommen, wie eine Paarfamilie. Und das ist natürlich auch echt super mega anstrengend, weswegen ich manchmal auch glaube, man kann natürlich sagen, hey, ihr seid trotzdem eine Familie und so, deswegen ist das trotzdem mega anstrengend für die. Und dann ist die an der Stelle auch mehr als an ihren Grenzen. Und ich glaube, was ich viel eher finde, was sich ändern müsste, wären die Rahmenbedingungen, dass es eben nicht so ist, dass so eine Alleinerziehende oder ein alleinerziehender Vater, meinetwegen auch, so an ihre, seine Grenzen kommt, dass sie natürlich, wie soll die ein positives Selbstbild entwickeln, wenn die ständig merkt, geht nicht mehr weiter. Also ich komme schon wieder an eine Grenze. Also das heißt, ich glaube, es hat vielleicht weniger damit zu tun, wie Gesellschaft darauf guckt, so, weil ich auch glaube, da hat sich ja nun wirklich auch viel verändert. Also es ist ja nicht mehr wie in den 50er Jahren, wo man irgendwie sofort denkt, das ist ein gefallenes Mädchen, die hat jetzt verloren fürs Leben, so, sondern ich glaube, es sind tatsächlich eher diese strukturellen Benachteiligungen, die ja auch eine Gesellschaft abstellen könnte. Es muss ja nicht sein, dass man da mit einem Gehalt auskommen muss. Ne? Es könnte ja staatliche Leistungen geben, die das irgendwie abfedern. Genau, und dann glaube ich, dass so ein positives Selbstbild sich ja daraus auch entwickeln könnte. So, wenn man einfach merkt, es geht trotzdem, mir geht es trotzdem gut, den Kindern geht es trotzdem auch gut.
Dann ja, vielleicht sogar Ressourcen gerade rein. Deshalb. Ja. Also es kann ja, ne, es ist ja nicht unbedingt immer nur ein Trotzdem. Das kenne ich auch gut aus dem lesbisch, schwul, bi, trans, inter Elternbereich. So den Kindern, wir müssen immer beweisen, dass es den Kindern doch gut geht. Das müssen Alleinerziehende ja auch zum Teil immer wieder, stehen sie unter dem Verdacht, den Kindern ginge es nicht gut. Und diesen Verdacht schon alleine mal wegzunehmen. Und wenn wir hochstrittige Elternpaare vorher begutachten, dann ist das ja auch nicht gut für die Kinder. Ich würde den Aspekt strukturelle Bedingungen extra betrachten wollen, was du gerade beschrieben hast, dass Struktur oder strukturelle Diskriminierung durch zum Beispiel Steuersätze, die ja bei Alleinerziehenden vergleichsweise hoch sind, für ein einzelnes Einkommen und die ganze Fürsorgearbeit, die geleistet werden muss, das ist auf jeden Fall, denke ich, da muss Entlastung stattfinden, um die halt auch gleichzustellen. Das heißt, es müsste ein Zugehen von beiden Seiten, einerseits, so habe ich dich jetzt auch verstanden, die Stärkung auf der einen Seite und aber auch den Abbau der strukturellen Diskriminierung und der Zugabe an staatlichen Hilfen.
Ich würde sagen, dass nicht so sehr viele Alleinerziehende ein sehr positives Selbstbild auf ihre Familie haben. So, ne? Und das müsste man sich angucken. Woher kommt das? Und das stimmt, man muss sich häufig rechtfertigen, aber diese Kinder haben eben auch eine Trennung erlebt. So, das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Und es ist natürlich auch so, dass Kinder unter der Trennung der Erwachsenen auch leiden. So. Also vielleicht nicht alle so mega, mega viel, aber das ist für Kinder auch ein Bruch und das ist für Kinder irgendwie eine Sicherheit, die irgendwie wegfällt oder eine Selbstverständlichkeit, die wegfällt. Und Kinder müssen an der Stelle, glaube ich, auch nochmal auch irgendwie aufgefangen werden, dass sie auch erkennen, dass es eben weitergeht. Also es ist ja ein, gut, man muss nicht vielleicht ein Trotzdem sagen, aber es ist ein Auch vielleicht so. Aber um auf dieses Selbstbild nochmal zu kommen, genau, ne, ich erlebe das nicht, dass sehr, sehr viele Alleinerziehende ein sehr, sehr positives Selbstbild haben. Dieser Stolz ist nicht unbedingt da und ist auch nicht unbedingt das, was die gerne wollen, sondern viele wollen, glaube ich, dann eher wieder in irgendeine neue Partnerschaft. So, das ist ja auch dieses komplett alleine sein, was man sich jetzt auch nicht unbedingt so wünscht als Mensch. Der Mensch ist halt auch ein soziales Wesen, wünscht sich Partnerschaft, natürlich wünscht sich Liebe, wünscht sich Geborgenheit, Aufgefangenheit, also auch auf dieser Erwachsenenebene. Und das muss man ja auch sehen, ist bei Alleinerziehenden ja weggebrochen bei vielen. Also viele haben ja eine Trennung erlebt. Und genau, das ist, glaube ich, was so das Selbstbild insgesamt nicht gerade fördert. Und wenn ich dann von außen gespiegelt kriege, oh, du Arme oder wie schrecklich und die Kinder und wie fürchterlich und das bei mir selber auf den Boden fällt, wo ich das selber denke, dann bin ich mir mit der Außenwelt ja eigentlich eins. Wenn die Außenwelt sagen würde, ach, das ist ja super und du schaffst das alleine und so weiter und ich das selber aber überhaupt nicht denke, weil ich das ganz anders spüre und weil ich selber ein Defizit spüre, dann habe ich ja zumindest einen Konflikt mit der Außenwelt. Also ich glaube nicht, dass das damit alleine gelöst wäre, dass eine Außenwelt mir spiegeln würde, ist alles super, ist tutti, schaffst du, toll, klasse. Weil wenn ich selber halt anders spüre. Ja, und ich glaube, dass das bei Alleinerziehenden wirklich auch eine Rolle spielt. Ne? Natürlich wäre es toller, wenn eine Gesellschaft sagen würde, hey, super, ne, klar. Aber das müsste die Gesellschaft in meinen Augen dann auch nicht nur sagen, sondern dann eben auch mit den entsprechenden Leistungen, wo man vielleicht ein bisschen kindzentrierter fördert, als das im Moment der Fall ist. Ne? Also Familienförderung ist ja keine vom Kind ausgedachte Förderung, wo man natürlich, Stichwort Ehegattensplitting, Stichwort Kindergrundsicherung, wir merken ja jetzt auch Stichwort Infrastruktur, wo völlig selbstverständlich ist, dass eine Kinderbetreuung so stattfindet, dass die Eltern dann arbeiten gehen können. In so einer Gesellschaft leben wir nicht. Das wäre das, was ich glaube, was eine Gesellschaft diesen Alleinerziehenden spiegeln müsste. Nicht nur zu sagen, hey, du bist toll, du schaffst das, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt das, wobei Alleinerziehende wirklich dieser riesen Haken so ist.
Genau, du hast jetzt viele strukturelle Bedingungen schon angesprochen. Ist das Thema Geschlecht ein Thema in Verbindung mit Fürsorgearbeit leisten und dann eben auch mit dem Thema Einkommen, Steuersätze? Wie sieht es denn später mal aus, wenn Alleinerziehende oder ein Eltern Familien alt werden oder älter werden und Pensionsansprüche oder Rentenansprüche da sind oder eben auch nicht. Wie hängt das zusammen? Wie erlebt ihr das als Verband?
Also das ist tatsächlich so, dass die Armut in den Einelternfamilien, die ja da ist, also die Einelternfamilien sind ja, ich sag mal, roundabout zu 50% eigentlich arm, so nach der Definition, die wir so haben. Die sind deswegen arm, weil da ein Elternteil ist, aber die sind auch deswegen arm, weil das eine Frau ist in den meisten Fällen. Also da, wo ein alleinerziehender Vater ist, da sehen wir nicht diese Armut. Und die Armut, die jetzt da ist, die setzt sich ja fort dann in dem Thema Altersarmut irgendwann. Auch da werden die alleinerziehenden Väter nicht so arm sein, weil sie halt Männer sind, als die alleinerziehenden Mütter, weil sie eben Frauen sind. So, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es letzten Endes um Frauenarmut geht. Weil Frauen, die Care-Arbeit leisten, ihre Arbeitszeit reduzieren, nicht so am Erwerbsleben teilnehmen, auch nicht bei diesem Gender Pay Gap, also in der Bezahlung, die Männer irgendwie in unserer Gesellschaft so durchschnittlich erhalten, setzt sich das natürlich dann irgendwann fort im Thema Altersarmut, ist ja klar. Wenn ich die ganze Zeit nicht eingezahlt habe, dann kriege ich halt hinterher nur 500 € Rente. Das ist ja so der Durchschnitt der zumindest westdeutschen Frauen, 500 €, das ist natürlich gar nichts. Ne? Und das ist im Durchschnitt ja schon ein Angewiesensein auf Grundsicherung oder eben auf einen Ehemann, den ich dann noch habe, der halt ein bisschen mehr Rente kriegt. So. Und das ist das Zukunftsszenario auch weiterhin für die alleinerziehenden Frauen, dass sie im Alter genauso arm sein werden oder noch schlimmer arm als jetzt. Genau. Das ist ein Riesenthema. Und das ist natürlich ein Thema, was daran hängt, was hier so mit Frauen passiert im Erwerbsleben in unserem Land. Ja.
Deutschland steht da ja tatsächlich sehr weit unten in der Liste, was dieses Gender Pension Gap angeht. Das heißt, dass die Lücke, die zwischen den Rentenansprüchen männlicher Personen und der weiblicher Personen liegt, die ist in Deutschland 45%. Das ist sehr ordentlich. Und die Alleinerziehenden sind dann nochmal doppelt und dreifach betroffen. Du hast gerade die Zusammenhänge beschrieben. Was denkst du, was muss passieren? Also wer ist dafür verantwortlich? Wer kann etwas ändern? Was können Institutionen in Deutschland tun? Was kann Politik tun? Was kann aber auch für einzelne Familien und Personen tun?
Also ich glaube, das Rentensystem, was wir haben, das haben sich ja irgendwann irgendwie 1950 oder was mal irgendwie Leute ausgedacht, auf der Grundlage der Gesellschaft, wie sie damals eben war. So. Und ist natürlich ein Rentensystem, was sich sehr stark an der Erwerbsarbeit, also als Arbeitnehmer, orientiert, daran, dass du irgendwie Rentenbeiträge eingezahlt hast, die du ja dann einzahlst, wenn du halt arbeitest und sonst irgendwie nicht. Und das Ergebnis ist, dass am Ende da irgendwie Rentner rauskommen, wobei auch die Rentner in 30 Jahren, wenn sie Männer sind, ja auch schon nicht mehr wirklich von ihrer Rente werden leben können. Ne? Muss man ja auch so sehen, weil es da natürlich auch nochmal so Stellschrauben gibt, die sich zwischendurch verändert haben. Aber da sind wir von Erwerbsbiografien ausgegangen, wo man irgendwie mit 15 Jahren irgendwo anfängt, eine Lehre zu machen und dann einfach, bis man 65 ist, durcharbeitet und zwar immer im selben Unternehmen und jedes Jahr mit einer schönen Lohnsteigerung. Das gibt es ja schon im Grunde nicht mehr seit den 60er Jahren und da ist eben das Rentensystem nicht angepasst worden dran. Das baut auf einer anderen Annahme auf.
Das heißt Anpassung der Rentensysteme auch im Hinblick auf Fürsorgearbeit?
Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, wir als Verband, also auch das kann man ja so sagen, man könnte sagen, okay, Care-Arbeit muss irgendwie auch berentet werden, aber wir würden immer sagen, naja, Leute, ermöglicht den Menschen doch zu arbeiten. Also wir würden immer eher sagen, dass dass das Erwerbsarbeit eben möglich gemacht werden muss. Es ist aber nicht möglich. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten und ein oder zwei Kinder alleine erziehen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Dafür bräuchte ich eine Kinderbetreuung, die irgendwie zumindest so bedarfsdeckend ist, dass ich das auch machen kann. Und dann müsste ich ja Vollzeit arbeiten, auch mit einem Gehalt irgendwie, was irgendwie ja, jenseits der 9 Euro so viel, also Mindestlohngehalt liegt, ne? Und auch dieser ganze Niedriglohnsektor, der ja da drüber liegt, aber der ist ja immer noch viel zu wenig eigentlich. Wir würden als Verband immer eher da ansetzen und sagen, Erwerbsarbeit muss möglich sein, als unbedingt jetzt Care-Arbeit zu monetarisieren. Also das ist aber so eine Besonderheit, glaube ich, dann da bei uns. Da gibt es ja andere Ansätze auch. Genau, aber wir würden immer eher sagen, Leute, ermöglicht bitte so auskömmliche Erwerbsarbeit. Dann bist du während des Erwerbslebens ja auch unabhängig und dann bist du eben nach deinem Erwerbsleben auch eher unabhängig. Mhm. So. Und was eben gar nicht sein darf, ist, dass man irgendwie eigentlich nur noch im Rentneralter überleben kann, wenn man irgendwie halt verheiratet ist. Also zu zweit ist. Ja. Das ist schon irgendwie sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wir werden auch in eine Phase kommen, wo Leute sich anfangen werden, wieder aus wirtschaftlichen Gründen einfach zusammenzubleiben. Genau wie das vor 100 Jahren auch war, wird das, wenn das so sich so abzeichnet, ja bleiben. Man kann es nicht mehr alleine.
Es gab ja durchaus schaffen. Prognosen der Retraditionalisierung 30 Jahre zurück. Ja. Das sind Aussichten.
Ja, weil das ist eben das Erste, das sieht man eben auch in dieser Krise, das Erste, die Erste, die ihre Arbeitszeit reduziert, weil die Infrastruktur nicht mehr da ist, ist dann eher nicht der Mann, sondern ist dann eher die Frau in dieser Ehe. Ne? Mhm. Genau, schön subventioniert durchs Ehegattensplitting, also... Ja. Was soll man sich da den Stress machen? Schatz, bleib zu Hause, ne? Oder mach 450 Euro oder so. Aber gut, hast du halt am Ende leider keine Rente, bist du abhängig von mir. Pech gehabt. So.
Ja, okay, also das sind auf jeden Fall wesentliche Aspekte, die verändert werden müssen. Ja. Ich denke, das sind politische Prozesse, die laufen müssen, juristische Prozesse, die dann laufen müssen. Was können Menschen, sag ich mal, Familien tun? Was können einzelne Personen tun, um Einelternfamilien zu stärken und auch wirklich zu unterstützen in ihren Anliegen?
Also ich glaube, was nicht so verbreitet ist, ist so eine ganz große Empathie dafür, was da wirklich geleistet wird in diesen Einelternfamilien. Und das dann, also ich meine, das ist ja jetzt mal in mein Erfahrungswissen zurückkrame, dass das natürlich ein Riesenunterschied ist, ob da jemand ist, der wirklich arbeitet relativ lange und ob der dann irgendwie unbedingt noch den Kuchen backen muss und warum der sich da jedes Mal rechtfertigen muss, wenn er beim Sportfest irgendwie sich nicht frei nimmt, um da irgendwie am Weitsprung-Ding zu stehen und zu messen und so. Also ich glaube, dass das schon was ist, wo man auch in so kleineren gesellschaftlichen Einheiten nochmal gucken kann. Nicht jede Familie verfügt da über dieselben Zeitressourcen. Und wenn ich da irgendwie... keine Ahnung, jetzt mal die berühmte Zahnarztgattin dann irgendwie rauskrame, die hat halt Zeit. Die hat Zeit für sowas, sich auch in Schule und Kita und so nochmal anders vielleicht einzubringen, als jetzt eine alleinerziehende Mutter, die eben guckt, dass sie, was weiß ich, möglichst viele Stunden arbeitet, die Kinder irgendwie nicht immer als allerletztes in der Kita abholt, meinetwegen. Da ist aber natürlich für sowas außerschulisches, außerkita-mäßiges relativ wenig Zeit und ich finde, das muss auch in Ordnung sein. Das heißt ja noch nicht, dass man da keinen Bock drauf hat und dass man irgendwie faul ist oder dass man irgendwie kein Interesse daran hat, sondern es ist einfach irgendwie nicht möglich, weil man so mit seinen 30 Urlaubstagen halt so ein bisschen hantieren muss, ne? Und auch diverse Ferienzeiten abdecken muss. So, das, glaube ich, ist was, wo kleinere Gruppen auch durchaus mal sagen können, ey, das ist in Ordnung, ich sehe das und ich erwarte das jetzt auch nicht. Und du kriegst auch keine blöde Bemerkung von mir. So, dann backe ich halt den Kuchen oder ich stehe am Waffelstand oder so. Guck, was du schaffst und wir freuen uns, wenn du da bist, aber wir gucken nicht so komisch. Also wir entwickeln halt ein bisschen Empathie dafür, dass das bei dir vielleicht einfach ein bisschen zeitlich enger ist als bei uns. Ja, so. Ja. Das ist nicht unbedingt das, glaube ich, was so ganz vorherrschend ist.
Also so glaub, schon auch die HeldInnen des Alltags da zu sehen, wirklich, die viel einfach bewältigen und weniger dieses moralisierende Mutterbild im Sinne von, du bist keine gute Mutter
weil du hier nicht am Waffelstand stehst. Ne? Mhm. Ja. So, und das nächste ist natürlich auch das ist so, das haben wir mal so angedacht, wie man das auch noch mal ein bisschen stärken kann. Wenn da jemand zum Beispiel krank ist, ja, so, das ist natürlich der Super-GAU in so einer alleinerziehenden Familie, wenn der alleinerziehende Vater dann irgendwie krank ist, so. Die sind krank, sitzen zu Hause, können nicht arbeiten, so, dann vorbeizukommen, einfach gar nicht viel zu fragen, die Kinder mal zu nehmen, mal einen Topf Suppe vorbeizubringen, was weiß ich, so diese ganz kleinen Dinge einfach, wo man ja mit ausdrücken kann, ich sehe, ne, du bist jetzt hier wirklich anerkannte, wo ich entlaste dich einfach. Also das ist es, glaube ich, bei vielen ist diese ganz kleine Entlastung im Alltag.
So im Sinne von Nachbarschaftshilfe, genau, wirklich auch, genau, und sich umeinander kümmern, genau, und mehr da die Bedarfe auch sehen oder die,
ja,
Bedürfnisse.
Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, dann fällt einem das auch auf. Das sind ja auch nicht Menschen, die unbedingt ganz weit weg sind, sondern das ist wirklich, das ist dann, ne, mein Bruder, meine Schwester, mein Nachbar, meine Kollegin, so. Ne? Also in dem unmittelbaren Umfeld sehe ich das ja schon. Aber wenn ich dann zum Beispiel auch wieder höre, dass wie sehr auch in den Firmen zum Beispiel darum gekämpft wird, wer da irgendwie welche Ferienwoche frei nehmen kann oder so, das ist eben echt manchmal haarsträubend, was Alleinerziehende da auch wirklich in ihrem unmittelbaren Umfeld erleben, an Vorstellungen von Gerechtigkeit. Ja? Mhm. Also es ist jetzt total gerecht, wenn wir das so und so aufteilen, wo ich denke, nee, gerecht ist immer auch ein bisschen zu gucken, was sind da für Ressourcen vorhanden, und es hat nicht jeder dieselben Ressourcen. Mhm. Das ist einfach so.
Ja, ja.
Und auch da, ja, kann man, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, dann kommen wir in den Bereich Rücksicht vielleicht, ne, draufnehmen. So,
ja,
ne, zu sehen, nicht jede bringt dieselben Ressourcen mit.
Mhm, so. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, weil solange ich die Ressourcen habe, bemerke ich das ja gar
genau
nicht. Also erst in dem Moment, mein Satz ist immer, Privilegien tun ja nicht weh. Ja. Solange ich sie habe, fällt mir das gar nicht auf.
Genau.
Und das Bewusstsein wird erst geschärft oder entsteht erst, wenn ich in Bereiche komme, wo ich eben keine Privilegien mehr habe oder sehr viel weniger und plötzlich Dinge nicht mehr tun kann, die ich eigentlich tun müsste und möchte, weil es eben aufgrund von Ressourcenmangel oder Zugangsmöglichkeiten, genau, Teilhabemöglichkeiten nicht mehr geht.
Genau, und das ist im Übrigen, das ist das Interessante, weil ich glaube, das erleben viele Alleinerziehende an dieser Bruchstelle. Die waren ja privilegiert, ja, die hatten ja mehr Geld und mehr Zeit zur Verfügung, und jetzt sind die an der Stelle, wo sie plötzlich alleine da stehen und haben eine Erinnerung dran, wie es vorher war, wo es auch leichter war vielleicht. Und genau, diese Privilegien fallen bei vielen Alleinerziehenden an der Stelle eben weg. So, und die erleben das auch als, deswegen erleben die es auch als Defizit, weil sie wussten, wie es vorher war. Und viele sehen das aber nicht. Also solange ich privilegiert bin, finde ich das halt normal. Ja, und das ist überhaupt nicht normal. Sondern es ist einfach privilegiert. So. Ja. Und da mal ein bisschen nach rechts und links zu gucken, wäre eigentlich schön.
Ja.
Wünschenswert, ja.
Nicola, was ist deine Vision einer lebenswerten Welt, in der Familienvielfalt lebt?
Ja, also wir sagen immer, wir kämpfen für die gesellschaftliche, juristische, soziale Gleichstellung aller Familienformen. Und ich glaube, auch da muss man eben gucken, mit was für Ressourcen kommen diese Familien irgendwie da so zusammen. Und mit was für zusätzlichen Dingen muss Gesellschaft diese Familien ausstatten, damit die dann am Ende so ressourcenmäßig gleich sind. Und ich glaube, das wäre eine Vision, dass man guckt, dass eine Gesellschaft Ressourcen, die nicht da sind, auch in irgendeiner Form ausgleicht. So, damit dann irgendwo alle, ja, ne, mehr oder weniger über dasselbe verfügen können. Ich glaube, das wäre ein super Traum, weil dann könnten viele Leute aus ihrem Hamsterrad raus. Und ja, tatsächlich mal vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe sich der Kindererziehung widmen oder so. Das ist ja manchmal Dinge, die da so ein bisschen hinten anstehen. Das wäre eine Vision, dass Gesellschaft sowas leistet.
Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft, Energie, Kompetenz ist ja ohne Ende zur Verfügung auf dem weiteren Weg. Und vielen Dank für deine Zeit heute und für die Darstellung.
Ja, dann, ich bedanke mich. Ich wünsche euch auch da alles Gute mit dem Podcast. Super Idee, das mal so zu beleuchten. Bin ich sehr gespannt, was da noch kommt.
Ja, ich auch.